Hallo liebe Fotopodcaster, heute haben wir etwas ganz Außergewöhnliches für euch, denn wir gehen ein bisschen back to the roots, zu den Zeiten, als wir im Fotopodcast noch uns gegenüber saßen. Und die Zeit, in der wir uns gegenüber saßen, war ganz klar geprägt von zwei langjährigen Freunden, Marek und Stefan. Einer von den beiden sitzt mir gerade gegenüber. Ihr dürftet mal raten, aber ich glaube, sobald er euch begrüßt, erkennt ihr ihn sofort. Ich sage einfach mal Hallo.
Hallo, liebe Fotopodcast-Zuhörer und hallo, lieber Michael. Ich freue mich wie ein Plätzchen, dass das heute geklappt hat, so kurz vor der Vorweihnachtszeit und dass wir wirklich mal face-to-face wieder sitzen und eine Folge aufnehmen.
Und ich erst. Und lieber Stefan, schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns das ja schon eine Zeit lang vorgenommen.
Oh ja.
Und jetzt ist es soweit. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke, hat ja der Podcast damit angefangen, dass du Nikon genutzt hast. Marek hatte noch Canon und ist ja dann gewechselt. Und ich sollte dann als Dritter dazu, falls mal jemand ausfällt, dass wir auch ein bisschen variieren können. Da warst du eingefleischter Nikon-Fan. Jetzt hast du beim letzten Mal schon angedeutet, du bist ein bisschen fremd gegangen. Und wenn ich heute vor dich gucke, dann steht da anstatt einer Marke mit 5 Buchstaben eine mit 4. Ich sehe 3 Bodies, ich sehe einen ganzen Schwung und Auswahl an Objektiven. Ich sehe noch was ganz klassisch Altes, Digitales wahrscheinlich, in Silber und ein paar Blitzköpfe. Aber da steht kein Nikon mehr drauf, sondern Fuji.
Jo.
Wow, wie kommt das?
Ich habe eine kleine Reise hinter mir.
Aha, jetzt kommt's.
Ja, also ich habe ja schon in der Jubiläumsfolge über meine Leidenschaft für Fuji erzählt und heute soll es ein bisschen um Fuji gehen. Das hat mich inspiriert. Ihr habt vor Monaten mal eine Folge zu Nikon gemacht, zum Z-System, mit Tino im Übrigen. Herzliche Grüße an Tino. Und habe ich gedacht, ich mache jetzt mal, obwohl ich mich im Alltag nicht so unbedingt gebärde, aber wir machen mal eine Fanboy-Fuji-Runde und ich will mal ein bisschen erzählen, was ich so cool daran finde und welche Chancen es gibt. Und du hast gesagt, ich war eingefleischter Nikonianer. Jetzt muss ich gestehen, dass ich gern mal neue Technologien ausprobiere. Und vor Nikon, also wenn ich lasse jetzt mal hier Praktika und Schraubgewinde und Petri und so, das lasse ich mal weg. So richtig Spaß an der Fotografie habe ich mit Pentax bekommen. Pentax MX, das ist auch die einzige, die ich noch habe. Rein manuelles Gerät. Pentax ME und ME Super, damals mit Winder dran und so. Also das war schon die Pentax ME und ME Super, das waren die kleinsten Spiegelreflexkameras der Zeit. Mich hat schon immer klein, leicht, portabel, unauffällig. Das hat mich immer gereizt bei diesen Geräten und mit denen habe ich sehr, sehr viel und sehr lange fotografiert. Dann kam die Zeit, wo Autofokus langsam funktioniert hat. Da habe ich dann den Switch zu Nikon gemacht, weil mir das Pentax-System an der Stelle damals nicht gefallen hat. Und da hatte ich eine 801S und eine 601 als zweiten Buddy. Da kamen dann auch die ganzen digitalen. Das weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich so viele Buddies gekauft und verkauft und da haben wir etliches durchprobiert. Das kriege ich nicht mehr zusammen.
Meine war damals eine AP, die erste, die ich hatte. Die fiel dann bei einer Tätigkeit für die Sportjugend Hessen in den Idersee. Da liegt sie heute okay. Noch.
Oh, da war vor Jahren, war ja mal so wenig Wasser drin, da hättest du gucken können. Okay, genau. Und dann kam die Zeit, die Hörer wissen das vielleicht noch, wir hatten ja mal eine Fotoagentur und wir hatten ein Studio zusammen und dann wurde das aber irgendwann so viel, dummerweise waren wir erfolgreich irgendwie, dass ich mich entscheiden musste zwischen meinem Beruf und zwischen meinem Hobby und ich habe mich dann für meinen Beruf entschieden und bin aus allem ausgestiegen. Und ich habe echt alles verkauft. Bis auf den Body von der 601 von Nikon und die damals ganz alten ersten AF Objektive, also da habe ich noch ein 50er, 1,8 und sowas. Und habe einen Neuanfang gemacht, wo alle gelacht haben, mit nur einer Kamera und ganz wenig Objektiven. Und das war Panasonic Micro Four Thirds, die GX7. Ich kann das aber auch erklären, weil es war dann irgendwie, diese große Fotonummer war durch und wir reisen ja sehr viel und wir haben einen Campingbus. Und da ist chronisch zu wenig Platz.
Ja, kann ich, das glaube ich ja. Ungesehen.
Und dann, du kannst dich erinnern, du hast das ja noch, aber diese großen Fotorucksäcke, wenn ich an das Hörertreffen in Berlin mich erinnere.
Da war der größte von Marek.
Ja, genau. Aber ich hatte auch so fast so ein 60 Kilo, also so ein 60 Liter drum, weil das geliebte 70-200-28, das muss ja dann mit. Ich hatte ja auch kein anderes Tele eigentlich. Und wir sind da durch Berlin marschiert und du trägst da weiß ich nicht wie viel Kilo auf deinem Rücken rum und alles ist viel zu groß und draußen das schwere Manfrotto dran und ja, abends habe ich gedacht, ich habe sie nicht mehr alle, aber es hat ja Spaß gemacht. Und dieser Rucksack, der hat einfach definitiv nie im Campingbus einen Platz gehabt, der lag immer im Weg. Auf dem Sitz, im Bett, der ging in den Schrank und so. Und dann war der ja durchaus auch teuer, weil das waren teure Objektive. Da war viel, und dann fährst du halt im Ausland irgendwo hin und das Ding steht ja, wenn du weggehst, wenn du eine Stadt besuchst, immer rum. Also willst du dann da 15.000 Euro immer in einem Bus, der offensichtlich auch ein Campingbus ist, wo man jeder sieht, dass da wahrscheinlich Wert drin ist. Und die Dinger werden ja oft genug, also es hat irgendwie nicht mehr gepasst. Und ich habe es einfach nicht mehr gebraucht, weil ich hatte mich ja auch von dem Semiprofessionellen verabschiedet sozusagen. Und da war die Panasonic, die war einfach geil. Das ist eine geile Reise- und Streetkamera und die hat mich begleitet viele, viele Jahre. Wir haben halt Europa einmal links und rechts gemacht, vom Nordkap zum Südkap ganz unten, im Westkap draußen vor Lissabon. Nur den Osten haben wir nicht bereist, weil das tatsächlich ja nicht so einfach ist mit kriegerischen Auseinandersetzungen, also an die Ostgrenze von Europa zu fahren. Und das Ding, das konnte ich halt mit einem guten, mit 3-4 Objektiven, die quasi die ganze Brennweite abgedeckt haben für Reise, Street, Landschaft und sowas, in einem Mini-Rucksack immer mitnehmen. Die konnte ich auch rausnehmen aus dem Bus. Und das war meine Hauptanwendung. Familie, Reise, Street, Landschaft, sowas. Es hat mir viele Jahre sehr gut getaugt. Und dann, jetzt kommt der Bogen zu Fuji, habe ich eine neue Leidenschaft entdeckt. Ich wollte unbedingt die Milchstraße fotografieren. So. Und da muss man jetzt sagen, so sehr ich mit Micro Four Thirds zufrieden war, ist das bei Micro Four Thirds eine wesentlich höhere Herausforderung, weil der Sensor einfach zu klein ist und damals die Sensoren einfach auch noch deutlich mehr gerauscht haben. Also bei so einer GX7, der hört das Benutzbare bei ISO 3.2 auf eigentlich. Ja. Und auch wenn du lichtstarke Objektive hast, da es ist einfach, ja, du kannst das stacken und so, ich weiß, aber darauf hatte ich keinen Bock. Ich wollte das eine Bild, ja, und so. Und da wir ja Sternenparkgrün sind und das vor der Haustür liegt und ich mehrere Versuche gemacht habe und ich auch teilweise in den Alpen war, an Stellen, wo es einfach toll aussah, aber das Bild nicht so aussah, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich gesagt, jetzt muss was anderes her. Und dann habe ich wieder nachgeguckt, klein, leicht, mittelpreisig, also nicht hoch, auch nicht das Billigste, aber mittelpreisig, gute Preis-Leistungs und eben einen guten Sensor, der relativ wenig rauscht, sodass man gut Sterne, Milchstraße und solche Sachen machen kann. Und da bin ich bei Fuji gelandet, weil das tatsächlich, die haben einen guten APS-C-Sensor, die sind klein, du siehst sie hier alle ausgebreitet, man kann heute auch Vollformat-Kameras so klein machen, die Kamera, aber beim Objektiv bricht es halt. Mhm. Objektivdurchmesser, also Sensordurchmesser, diktiert halt die Größe des Objektivs. Wenn du dann lichtstarke Objektive haben willst, im Weitwinkelbereich für Sterne, dann werden die halt immer größer als an der APS-C.
Klar.
Lässt sich nicht ändern. Und da habe ich tatsächlich dann mir eine Fuji gekauft und bin hängen geblieben.
Ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl schon, dass du versuchst, indirekt mich auch davon zu überzeugen, dass mein Canon-Zubehör zu groß ist. Ich krieg langsam ein schlechtes Gewissen bei dem Gewicht, was ich mit mir rumschleppe.
Ja gut, es hat ja, ich sag nochmal, meine Einsatzzwecke. Und ich kenne ja auch deine Einsatzzwecke. Reise, Landschaft, Street, Sterne, bisschen Familie. Ja, mal ein Portrait-Shooting. Aber alles hobbymäßig. Und es ist was anderes, wie wenn du im Theater bist, im Dunkeln, wenn Szenen unbedingt sitzen müssen, ja, weil es genau nur diesen einen Ausdruck in der Bewegung gibt und so. Da würde ich jetzt, da gibt es bei Fuji auch Möglichkeiten, aber das, was ich hier so habe, würde ich damit nicht unbedingt losziehen. Ja. Und mir geht es jetzt heute auch gar nicht darum, andere Marken zu bashen oder sowas, sondern meine Begeisterung durchaus für ein System zu zeigen, was für die Art Reise, Landschaft, Street einfach aus meiner Sicht zumindest, das habe ich damals auch gesagt, für jeden Fotografen über 40 fundamental gemacht wurde.
Also genau. So. Und deswegen bin ich auch unheimlich dankbar darüber, dass wir das geschafft haben, dass das heute klappt, weil du hast es wirklich geschafft, nicht nur mich neugierig zu machen, auch andere. Denn diese Euphorie, die du damals schon versprüht hast, die kommt ja jetzt gerade wieder. Wenn ich dir so in die Augen gucke, wie du strahlst, ist fast wie Weihnachten mit einem kleinen Kind, das ein schönes Geschenk bekommen hat.
Genau. Bitte nicht lachen, aber eine von diesen Kameras, ich erzähle gleich nachher, was ich da genau habe, mit den Rädchen obendrauf, die steht immer am Wohnzimmertisch. Immer.
Okay, und warum?
Ich mache tatsächlich auch im Alltag damit fotografiere ich auch Szenen in der Familie. Aber es ist einfach ein herzerwärmender Anblick, dieses Gerät dort stehen zu sehen. Ich weiß nicht, ob das hier draußen jemand verstehen kann. Also es ist einfach auch ein tolles Stück Handwerk, tolles Stück Werkzeug. Ja, teilweise, nicht mehr alle, aber die eine, meine Lieblingskamera, noch Made in Japan. Das merkst du auch, wenn du sie anfasst. So Made in Germany, Made in Japan, das sind halt Marken, wo du auch weißt, es ist nicht unter Billigbedingungen irgendwo zusammengekloppt worden. Ne? Und ich war, die Auto-Leute haben immer Spaltmaße und so. Aber das bei einer Kamera merkst du es halt auch. Ja? Und mir macht das tatsächlich Spaß. Und mir macht genau diese Bedienbarkeit Spaß. Das habe ich das letzte Mal auch gesagt. Ja. Also, dass man tatsächlich ein ISO-Rad hat, dass man ein Rad für die Zeit hat, dass man ein Drehrad für Plus-Minus-Korrektur hat, dass man einen Blendenring hat. So, und das erinnert mich so sehr an die Pentax-Zeiten, Pentax MX, darauf, wo ich dann so richtig das Fotografieren gelernt habe, alles manuell. Und für mich ist das so, für mich ist das jetzt hier Hobby, das ist Ausgleich. Wenn ich raus will aus dem Stress vom Alltag und Beruf und dann genau möchte ich diese Art von Gerät haben. Ich habe eine dabei, die fällt ein bisschen raus, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber genau diese Art von, ich sag mal Slow Photography, ja, so eine Auszeit im Kopf, Kreativität, die Haptik genießen, das Design genießen, ganz bewusst vielleicht auch einen ganzen Nachmittag in der Rhön gewesen zu sein und nur mit einem tollen Bild heimkommen zu wollen. Ja, und dafür sich Zeit genommen haben und halt manchmal aufs Stativ aufgebaut und wieder abgebaut und kein einziges Bild gemacht oder die drei, die gemacht wurden, gelöscht, weil das dann nett ist. So, und das ist so meine Auszeit. Und deswegen klingt da auch so Begeisterung durch. Ich bin auch ein begeisterter Handyfotograf. Ne? Also ich hatte neulich ein iPhone 12 in der Mangel. Jetzt habe ich mir gerade ein iPhone 13 bestellt. Das ist noch nicht da. Hey, damit kannst du ganz viel fotografisch totschlagen, ja, im Alltag. Aber es ist ein total anderer Ansatz von Fotografie. Und das ist nicht das, wo ich nachher so zum Freudestrahlen komme. Und ja, das hat mir das Fuji-System tatsächlich auch wieder mitgegeben, weil ich war zwischendrin auch mal, habe viele Jahre nicht fotografiert. Und mit denen macht es mir einfach Spaß. Und da liegt immer eine griffbereit rum. Ob es die Vögel draußen im Garten sind, ob es im Frühling die Blumen sind, ob wenn was Lustiges beim Essen bei der Familie passiert und so. Ich liebe es halt, es fotografisch zu dokumentieren. Klar, man kann zum Handy greifen, aber mache ich auch noch manchmal. Aber wenn da halt immer griffbereit so eine Kamera liegt, ist eine coole Sache.
Glaube ich. Ich sag mal, selbst Ellen von Unwert hat ja auf der Fotopia gesagt, hey, wenn sie keine Kamera dabei hat und sie hat zwei Bodies dabei, nutzt sie auch sehr häufig das Handy. Also von daher für die Momentaufnahme, für jetzt und gleich und schnell, super. Qualitativ kommt natürlich dann der Unterschied dann doch zur Geltung, wenn man sagt, hey, jetzt nehme ich die Fuji oder ich nehme meine Canon. Und von daher, glaube ich, hat das so seine absolute Berechtigung, immer für den Moment zur Dokumentation das Handy zu nutzen, für alles, was man länger oder vielleicht auch besser irgendwie aufbewahren möchte, dokumentieren will, als Erinnerung sich vielleicht mal an die Wand hängt, ist natürlich dann eine Kamera schon mal besser. So, jetzt haben wir wieder die Fuji und nur damit keiner der Hörer das jetzt falsch versteht, der Stefan hat eine auf dem Tisch liegen, nicht noch eine im Garten für die Blümchen und auch nicht noch einen Baum für den Vogel, aber er hat sie immer griffbereit und nimmt sie mit. Finde ich sehr cool, das heißt, deine Familie hat sich auch da so dran gewöhnt, ne? Weil du bist ja dann der, wenn du da irgendwie dokumentierst, das heißt, Christine und Anne, die müssen das aushalten.
Die müssen das aushalten.
Okay.
Das merken die schon gar nicht mehr. Aber das ist auch das Schöne, dass es so unauffällig ist und auch so leicht ist. Ich weiß nicht, wer das da draußen auch kennt. Ich habe von dem Hörertreffen geredet. Da waren wir, weiß ich nicht, 15 durchgeknallte Fotofreaks und wir sind durch die Stadt gezogen, durch Berlin, aber wir sind nicht wirklich weit gekommen, weil jeder muss ja immer irgendwas fotografieren. Aber jeder hatte Verständnis dafür, weil wir uns genau dafür getroffen haben. Wenn du jetzt mit deiner Familie unterwegs bist und du findest tolle Motive und du musst erst, das wollen die ja dann irgendwann nicht mehr. Die warten zweimal, aber wenn du das 17. Mal jetzt anhalten willst.
Die laufen weiter.
Genau. Und wir reisen halt wahnsinnig viel und ich will mir diese Landschaften und Städte trotzdem fotografisch erschließen. Und dann ist halt so eine leichte Kamera mit vielen Möglichkeiten, die ich sehr intuitiv bedienen kann, auch davon Vorteil. Ja. Und ich habe aber, du hast vorher von dem silbernen Gerät erzählt, das ist nochmal so ein kleiner Backflash zwischendrin, mittendrin in der Nikon-Phase. Ich weiß es genau, nämlich in 2000, die habe ich zum 30. Geburtstag gekriegt, habe ich meine erste digitale bekommen. Und das war just, ich habe es erst in der Vorbereitung wieder erinnert, eine Fuji, eine Finepix 4700 Zoom. Sieht aus wie so eine Zigarettenschachtel.
Sieht heiß aus.
Genau.
Aber mit Sucher.
Ja, ja, mit Sucher. Ich kann nicht ohne Sucher fotografieren. Ich kann auch heute nicht, also Display und ich werden nichts mit fotografieren. Ich brauche einen Sucher. Genau, die hatte 2,4 Megapixel mit so einem super CCD. Fuji war ja damals da ein bisschen auf einem anderen Trip mit 2 Pixel pro Pixel eigentlich und so. Ja, alte Zeiten, die war geil, die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die geht leider nicht mehr, die ist kaputt, die steht nur noch in der Vitrine, weil die werde ich persönlich nie wegwerfen. Und die hat irgend so ein italienischer Star-Designer gemacht. Sieht halt ganz anders aus wie ein normaler Foto. Also heute ist das jetzt eher nicht mehr so ungewöhnlich, aber in 2000 war das als Kameraformat so eine rechteckige Kiste, die eigentlich auch nicht viel größer ist, wirklich nicht viel größer wie eine Zigarettenschachtel, die man hochkant benutzt. Oben klappt sogar ein Blitz raus. Also so, das war sehr ungewöhnlich. Aber ich habe sie damals tatsächlich wegen des CCDs gekauft. Die hatten einen sehr guten Sensor, der sehr hohe Kontrastverhältnisse abbilden konnte. Und nochmal schöne Grüße an Marek. Während der Agenturzeit hatten wir zusammen, wir waren ja beide bei Nikon, eine Fuji S5 Pro. Die haben nämlich damals den Nikon Pro Body genommen und haben ihren Sensor reingebaut und ihre Elektronik. Aber das hieß, das ging mit den Fuji, mit den Nikon-Objektiven. Und die hatte 6 Megapixel. Juhu, das war damals der Hammer. Und die haben ganz viele Hochzeitsfotografen gehabt, weil die, zumindest wie sie rausgekommen ist, alle anderen, was Kontrastumfang in den Schatten gestellt hat. Und jeder, der Hochzeit kennt, weiß, weißes Brautkleid, dunkler Anzug.
Maximaler Kontrast.
Genau, besser geht's nicht. Ne? Mhm. So, und das war damals eben ein Body, den sehr viele Hochzeitsfotografen benutzt haben. Er war ein bisschen langsam, das war die große Schwäche davon. Aber die steht bei Marek in der Vitrine, war ein gutes Teil. Also ich hatte früher schon immer mal so Kontakt zu Fuji. Und jetzt bin ich dann da gelandet und bin eingestiegen. Jetzt komme ich mal zu was, weil Sternenfotografie, ich habe mir damals, weil ich mir nicht sicher war, ob ich bei Fuji bleibe und ob mir das überhaupt gefällt so und ob der Sensor das hergibt, habe ich mir eine günstige gekauft und zwar XT20 hieß die Kamera. Bei Fuji, beim X-System muss man immer sagen, es gab am Anfang immer eine einstellige Reihe, das waren eher die professionelleren, semi-professionelleren Geräte und eine zweistellige, also XT20 und XT2, XT30, XT3, XT10, XT1 und das Coole, was Fuji immer gemacht hat, die hatten immer denselben Sensor. Das heißt, die Bildqualität war auch bei dem günstigen Modell so gut wie in der Pro-Variante.
Nur der Funktionsumfang war ein anderer.
Genau, zum Beispiel fehlt bei der kleinen ein Rad, die hat nur für die Zeit und für Plus-Minus-Korrekturen Drehrad, dem fehlt das ISO-Drehrad. Die ist nicht weather-sealed, die hat nicht so einen großen Buffer, die ist. Aber Slow Photography, wenn es dir jetzt nur ums Bildergebnis geht, warst du mit der kleinen Variante immer genauso gut aufgestellt. Das fand ich ein total faires Ding zu sagen, wir unterscheiden in der Linie nicht an Bildqualität, sondern an Features außenrum. Mhm. Ja. Und die habe ich gekauft mit dem Standard-Zoom 1855, also 2875, 2880, sowas, was meiner Meinung nach das beste Kit-Objektiv ist, was man auch heute noch eigentlich zu einem Body kaufen kann.
Zu einem Crop-Body.
Ja, und aber auch im Vollformatbereich sind viele Kit-Objektive günstiger angesetzt. Also das Objektiv alleine kostet über 600 Euro. Das kriegst du aber im Kit sozusagen dazu für 200 ungefähr. Und es hat halt eine variable Blende, aber sehr schön bei 18 mm, was 28 in Vollformat sind, hat es halt 2,8. Und das ist gerade für Innenräume, es ist halt ein Unterschied. Von 2,8 auf 4 geht das, bei 55 hat es 4. Und das macht Und das haben Kit-Objektive normal nicht. Also ich kenne auch bei den Großen keine Kit-Objektive, die bei 2,8
anfangen. 3,5 bis 5,6 im Regelfall.
Genau, so. Und es, manchmal ist es genau der Gewinn, den du brauchst. Ja? So, und ich mag das wirklich, das Objektiv. Das ist zwar nicht weather-sealed, aber es ist ordentlich verarbeitet und es war mit mir auch schon im Regen unterwegs, ohne dass es aufgegeben hätte. Also, und es ist wirklich ein gutes Objektiv dafür, genau das da drauf, Michael. Und dazu noch, da bin ich dann fremdgegangen, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis, das kennen viele, für APS-C gibt es von Samyang ein 12mm 2.0. Das ist auch nicht weather sealed, das ist voll manuell, aber das ist geil für Sterne.
Aber ich muss mir, ganz ehrlich muss ich mal sagen, ich habe jetzt das 18-55 hier praktisch mit in der Hand. Wenn ich das vergleiche mit dem Kit-Objektiv von meiner Marke, wirkt meins billig, plastiktechnisch und irgendwie schrottig. Sorry.
Ja.
Das sieht besser aus, viel besser.
Das ist auch berühmt dafür. Das hat einen Bildstabi eingebaut, der sehr gut ist und ist Vollmetall. Also man kann draußen am Objektiv auch umschalten, Blende und Automatik und so. Also das ist tatsächlich ein wirklich sehr hochwertiges Kit-Objektiv. Mhm. So. Und das macht das System auch so attraktiv, weil du mit diesem Kit-Objektiv eigentlich erstmal einen Allrounder kriegst. Vor allem, wenn du wieder denkst, was meine Idee war, Sterne streichen wir gerade, mhm, aber Reise, Familie, Street mit einem 28, 75, 28, 80 umgerechnet. Hey, 2,8, wenn es mal regnet, also wenn es mal wolkig ist oder so, du gehst abends auf die Straße, hast du im 28, also im Weitwinkelbereich, hast du eine 2,8, musst du die ISO nicht so hochprügeln. Es ist einfach ein gutes Paket, sag ich mal, mhm, was mich da interessiert hat. Und dann das 12mm Samyang dazu, was auch extrem klein ist, sehr stabil, was dann umgerechnet in 18mm, ich muss mir überlegen, die Hälfte dazu.
1,5, ja.
Genau, die Hälfte dazu, also in 18mm an Vollformat mit Blende 2,0, die man tatsächlich für Sterne auch gebrauchen kann. Es gibt einen Tick, mit 2,8 wird es nochmal schon besser, aber wenn es halt gar nicht anders geht, ist 2,0, vor allem wenn ich es nachher poste im Internet, ist eh wurscht, da siehst du den Unterschied zwischen 2,0 und 2,8 nicht. Aber es war halt auf einmal ein Ding, was genauso klein, und wenn du dir die dann anguckst, wenn du jetzt mal, mach das mal hier drauf, dann hast du eben ein Package für die Nacht, mit dem du kannst mit dem Buddy problemlos 6400 ISO mit dem Sensor, also von der XT20, im RAW-Modus sauber nachbearbeiten. Da ist das Rauschverhalten völlig okay. Und das kriegst du halt wirklich überall noch mit. Weißt du, das nimmst du auch mal mit, wenn du mit Familie oder sonst wo unterwegs bist. Und es ist einfach ein gutes Paket für das.
Das ist süß.
Ja,
das ist
genau, echt süß.
Das kann man mit einer Hand problemlos halten. Klein, fein. Und ich habe ja Fuji bisher noch gar nicht so oft in der Hand gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und nur eine Vorbereitung für heute, ganz kurz mal ein bisschen daran rumgespielt, und das macht jetzt schon Spaß, tatsächlich. Einfach die Drehrädchen oben drauf. Man muss natürlich erstmal lernen, dass wenn man Canon hat und dort einen Sperrbutton hat, dann muss man den gedrückt halten und drehen. Bei Fuji drückt man drauf, dann kommt er raus, dann kann man drehen, bis man fertig ist, und drückt wieder rein. Ja. Schick.
Ja, und das war mein Einstieg, und mich hat das Paket einfach überzeugt. Ich habe damit lange Zeit fotografiert, hatte dann Spaß, mich zu erweitern. Und klar, jeder ambitionierte Hobbyfotograf braucht ja einen zweiten Body. Und
da stehen drei.
Genau. Und dann habe ich mir das erste Mal gebraucht in meinem Leben. Ich habe immer Kameras neu gekauft. Nee, das stimmt nicht. Die Pentax ME Super, die erste, die habe ich schon mal meinem Onkel abgekauft.
Vertrauensverhältnis.
Genau. Ich habe mir dann die XT2, den großen Bruder, dazu gekauft, der dann eben weather-sealed ist, das ISO-Rad dazu hat, ein bisschen größer in der Hand liegt, wenn man größere Objektive dran hat. Aber den gleichen Sensor, macht keinen Unterschied. Der nochmal eine sehr schöne Eigenschaft hat, die mittlerweile manch andere nachmachen beim Display. Man kann das Display so nach oben und nach unten kippen, aber die Fuji hat noch den Vorteil, dass man es, wenn man es im Hochkantformat hat, nochmal so rauskippen kann.
Krass, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, das hat jetzt Nikon mit der Z9, glaube ich, so übernommen, weil es tatsächlich für Nicht-Videografen ist das der beste Klapp- und Tilt.
Die Hochkantaufnahme.
Genau, praktisch. Weil du bist Hochkant und kannst im Hochkantformat sozusagen, wenn du die Hand oben hast, kannst du es auch 45 Grad hochklappen. Ja, es ist mega, also gerade wenn man viel am Boden arbeitet. Ja, also da habe ich dann aufgerüstet auf die XT2, und mittlerweile besitze ich eine Menge Objektive. was man zu Objektiven sagen kann. Fuji hat zwei Linien. Sie haben sehr kleine Objektive mit zwei Festbrennweiten, 2.0, 2.8, die eine gute Qualität haben. Das ist hier zum Beispiel ein 16 mm, das ist umgerechnet 24, eine klassische Brennweite mit Blende 2.8.
Süß.
Und genau, süß, der Michael sagt immer nur süß. Aber das wiegt halt nichts, das wirfst du halt nochmal mit rein. Ja. So, das ist tatsächlich...
Das ist der Anschluss, das ist das Schwerste.
Ja, das ist abgedichtet, es ist Vollmetall trotzdem. Ja. Kannst im Regen mit umhergehen. Und wir wandern auch viel, wir sind einfach draußen und Gewicht macht irgendwann einfach einen Punkt. Und davon haben sie so eine ganze Linie. Also in der Klassik, wenn du jetzt, ich rede in Vollformat, 24, 35, 50, was rund um 80, damit hast du quasi so diese Klassiker, alle mit 2.0, bis auf das 24 mm hier, das hat 2.8. Und dieselbe Linie haben sie dann nochmal mit 1.4 Blende, größer.
Schick.
So. Und diese einfache, also die 2.0er Linie, die liegt immer um 350, 400 Euro und die anderen liegen 800, 900 Euro. Also auch ein fairer Preis für wirklich sehr hochwertige Objektive. Du merkst natürlich bei dem 1.4er für 900, da ist die Bildqualität nochmal besser. Aber wie gesagt, viel hatten wir vorher ja schon drüber geredet, viele Leute veröffentlichen hauptsächlich im Internet. Und den musst du mir zeigen, der alle da immer sagen kann, wenn er nachher hier auf Instagram so ein Quadratbildchen hat, ob das jetzt mit einem 900 oder 400 Euro Objektiv, so, das siehst du maximal noch bei der Freistellung in bestimmten Situationen, kannst dir dann überlegen, ob es 2.0 oder 1.4 war, aber da musst du auch schon Nerd sein, ja, so, und das macht, du kannst mit beiden einfach gute Fotos machen und du kannst dich entscheiden, möchte ich mehr Geld, noch einen Tick schärfer, noch einen Tick kontrastreicher, noch lichtstärker. Oder will ich klein, leicht, robust, mehr bezahlbar, trotzdem mit einer guten Qualität? Das haben die einfach, finde ich, sehr gut aufgebaut. Und mittlerweile gibt es, das war lange, finde ich, ein Kritikpunkt von Fuji, sie haben keine Fremdobjektive sozusagen zugelassen, weil sie mit keinem zusammengearbeitet haben. Und mittlerweile gibt es aber Wildrox, die aus meiner Sicht, die haben genau dasselbe gemacht, die, ich jetzt nenne ich mal die Crop-Millimeter, also die haben 23 Millimeter, was 35 widerspiegelt, die haben 33, was ungefähr 50 widerspiegelt, die haben 56 Millimeter, was 80 widerspiegelt und die haben 85 Millimeter, was 135, also diese Klassiker widerspiegelt als Festbrennweiten, die haben aber alle 1.4 und die kosten, die liegen alle im 300-Euro-Bereich und die sind von der Linse her nur ganz knapp dahinter.
Krass.
Ja, die sind von der Verarbeitung, die sind zwar auch Metall, aber die sind da nicht abgedichtet und so und die sind vom Gewicht nicht immer so leicht, wie jetzt hier dieses 24 mm von Fuji, das 2.8er, das ist einfach, das wirfst du in die Tasche und das hast du halt dabei.
Das ist so leichter, wirfst du auch daneben.
Ja. So, und mittlerweile gibt es dann eben auch da eine tolle Auswahl. Tamron kommt jetzt zu Fuji, hat eine 18-300 als erstes gebracht, so ein super Reisezoom, wo, das gibt es auch für andere, für Sony und so, sind wir beide stehen ja nicht auf so Mega-Zooms, aber die sind gar nicht mehr so schlecht heute, weil man kann sehr viel mit asphärischen Linsen und Aufwand und Tamron hat das ein bisschen kultiviert auch. Ja. Und sowas wie Seven Artisans hat schon immer für Fuji auch produziert, manuell, da komme ich gleich nochmal dazu, da habe ich nämlich auch eins, ich habe mal fleißig durchprobiert. So, dass es eigentlich, sage ich mal, für jeden Geldbeutel gute oder sehr gute Objektivqualität gibt. Aber also mit diesen Wildrox, ich habe eins davon, das 85 mm, das musst du mal anfassen, das ist jetzt ein 135er, das nehme ich als Porträtlinse mit 1.8. Das ist halt, das ist jetzt richtig schwer, aber das ist der
Hammer. Ja, aber ist immer noch gut, also ja, ist nicht...
Knackscharf, das hat natürlich bei umgerechnet 135 mm und 1.8 auch eine Freistellung. Mhm. Musst du halt ein Stück weiter zurück. Aber ich mache damit sehr viel Porträts. Der Autofokus sitzt, es ist alles für meine Sachen, die ich so... nicht gewerblich jetzt, sondern einfach nur als besonderes Hobby mache, gibt es für mich einfach da eine geile Auswahl mit vielen Möglichkeiten. Und das überzeugt mich nochmal. Deswegen bin ich auch dann bei Fuji irgendwie geblieben, weil ich über die Jahre jetzt natürlich ein paar Objektive gekauft habe, quasi von 7,5 mm bis 230 mm. Das Einzige, was mir im Fuhrpark fehlt, da warte ich sehnlichst drauf, das haben sie jetzt endlich dieses Jahr rausgebracht, das ist ein 70-300 mm, also ein richtiges Telezoom. Das gab es bisher nicht und das ist aber nicht lieferbar, schon seit zig Monaten. Also es lebe die Chipkrise oder was auch immer. Das würde ich unbedingt gerne mal ausführlich testen und dann würde ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es kaufe. Und derweil, das finde ich halt auch geil, habe ich mir das volle, jetzt Achtung, Billig-Zoom gekauft, gebraucht. Das ist die Plastikserie von Fuji, sage ich jetzt mal böse, XC. Die normale Serie heißt XF, das ist jetzt XC, Vollplastik. Ist aber jetzt Gewicht wieder geil und ich sag mal gerade, die Brennweite ist irgendwas 55?
50 bis 230.
Genau, ich weiß immer nie, 50
oder 4,5 bis 6, 7.
Genau. So, und 230 am Crop ist halt schon eine schöne Länge. Es ist mega leicht, finde ich, für so einen Zoom, gerade wenn man reist. Und jetzt halt, das sieht auch gebraucht aus, habe ich gebraucht, aber es funktioniert einwandfrei. Das habe ich halt für 150 Euro gekauft.
Da kann man nichts sagen. Also sagen wir dann mit dem Crop 1,5 noch dazu, da haben wir 230 plus 115, sind wir bei 345 mm.
Ja.
Das ist schon schick.
Offenblendig, was bei dem offenblendig ist, da lachen wir uns kurz kaputt, ist es natürlich auch qualitativ wirklich nicht so, der Burner. Aber wenn du Landschaft machst,
mit generell Tiefenschärfe,
mit 8, Blende 8 ja, oder so, ist das alles, für mich ist es eine Überbrückung bis das 70-300, was eine höhere Qualität hat und wirklich auch jetzt gute Tests gegeben hat. Ich hatte es halt selber noch nicht in der Hand. Aber das gibt's halt auch bei Fuji, dass du dann sagst, ich überbrück mal einfach und nehme die günstige Linie und hab wenigstens mal ein Tele, wenn ich es brauche. Ja.
Ich finde ja bemerkenswert, dass im Endeffekt dann tatsächlich, wenn auch Fuji die ganze Zeit, sagen wir mal so, den Markt geschlossen gehalten hat für Zubehörobjektive, den jetzt aufmacht und somit viel mehr Alternativen kommen. Wobei Samyang ja dementsprechend auch eine Marke ist, die auch mit aus dem Zubehörbereich kommt. Was mir jetzt aufgefallen ist, da muss ich mal kurz ein Stück zurückgehen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit Fuji überhaupt gar nicht großartig beschäftigt. Aber der große Vorteil ist doch tatsächlich, auch dann, wenn ich eine X-T2, eine X-T20 habe mit dem gleichen Chip, ich habe den gleichen Dynamikumfang, ich habe die gleiche Bearbeitung, ich habe die gleiche Farbwiedergabe.
Perfekt, genau. Und da kommst du jetzt gleich zum nächsten. Das hatten wir ja auch. Fuji ist ja auch für seine Filmsimulationen berühmt.
Oh ja, Rezepte. Und da haben wir ja im Übrigen mit Thomas B. Jones auch einmal gesprochen und hatten uns ja das Buch der JPEG-Rezepte für das Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Und er wird in der Folge im Januar auch direkt mit beim Fotopodcast als Gast sein.
Oh, das freut mich ja. Oh, da muss ich vielleicht mal auch noch mitmachen.
Ja, gerne. Ich glaube, das wird spannend.
Ja, das gibt da eine 7-Stunden-Folge. Genau, und das ist jetzt der nächste Vorteil. Ich erzähle nochmal heute erzählen wir Geschichten, okay? Ich hoffe, die Hörer vertragen das, weil ich habe es dir vorher schon kurz gesagt. Ich hatte die XT20, das 1855 und das 12 mm Samyang. Noch keinen Blitz, nur zwei Batterien, knapp eine Woche. Und bin ins Elsass auf eine Hochzeit gefahren. So ein richtig altes Herrenhaus und so. Die haben das ganze Ding gemietet, das ging 2 Tage und ich war aber Gast. So. Und am Morgen vor der Hochzeit sagt der Fotograf ab.
Oh weh. Aber du kommst ja dann, ne? Du hast ja was.
Und dann, die wussten ja alle, dass das mein Hobby ist. Stefan, du musst die Hochzeit fotografieren. Danke. Mit einem Body, mit einem Standard-Zoom, mit einem Weitwinkel, ohne Blitz, ohne Vorbereitung. Ich kenne die Kamera nicht. Aber ich konnte ja auch nicht Nein sagen. Ja, so, also Freunde und so. Und ich habe denen auch gesagt, Leute, das gibt einen Freiflug. Ja, so. Aber die Trauung fand in einem großen, leergeräumten Gewächshaus statt.
Das ist schön hell, freundlich.
Ja, und die hatten, Gott, es war Sonne, die hatten oben auch so weiße Stoffbahnen drin hängen. Also das hat mir natürlich in die Karten gespielt. Was mich aber gekillt hat, oder was echt schwierig ist, dass natürlich hinter dem Brautpaar Glas war und da ging der Garten weiter. Also du hast ja auch immer, also du hast keinen ruhigen Hintergrund, ne, so und es war sehr eng in diesem Gewächshaus. Ich konnte nicht rumlaufen. Ich musste mir einen Platz aussuchen und es war rammelvoll. Ja. Kann man sich heute unter Corona-Zeiten gar nicht vorstellen, aber und es war schön warm in so einem Gewächshaus mit Sonne drauf. Okay, anyway, ich hatte das 12 mm. Ich habe mich dann vorne für die erste Reihe den mittleren Platz entschieden. Ich hatte das 12 mm, damit hatte ich vorne komplett alles drauf, was ich brauchte. Die sind natürlich auch nicht, die Stühle sind ja nicht vor- und zurückgerutscht. Das heißt, ich habe einmal die Schärfe eingestellt und mit Blende 4 an einem 12 mm Weitwinkel oder 5, 6 Licht hatte ich genug, bist du fertig. Also da musst du auch nicht immer nachstellen, das geht einfach. Und dann hatte ich halt mein 1855, um etwas näher ranzukommen. Und ich habe mich dann manchmal auf den Boden gelegt, so, damit die mich nicht gesehen haben und damit ich weiter nach außen kam. Egal. Es hat gesessen. Also es hat funktioniert. Da hat mich, also weil die einfach präzise gearbeitet hat. Ich arbeite immer, dass ich die Blende auswähle und die Zeit nachsteuern lasse. Und dann habe ich die ISO-Automatik angemacht, damit ich, weil ich kann die Kamera nicht gut genug. Ich habe dann halt immer mal schnell hinten drauf geguckt, ob es einigermaßen passt. Ich habe RAW fotografiert und mit einer Filmsimulation in Schwarz-Weiß, was natürlich total cool war, weil die habe ich schon an dem Abend dann verteilt und alle fanden es mega geil. Ne? So auf einer Hochzeit kommt das auch gut, in so einem alten Herrenhaus im Elsass und so. Da hat halt Schwarz-Weiß auch hingepasst. Und da war ich nachher selber baff, dass das hingehauen hat. Also, dass mir, und ich hatte keinen Blitz. Ich musste, das heißt, alles, was ich nachher aufhellen musste, musste ich in Lightroom nachher rausholen. Ja? Wenn ich Gesichter gebraucht habe oder sowas. Ich konnte halt nicht aufhellen. Ich hatte keine Chance. Und es gab am Abend dann noch natürlich Party in so einem großen Saal mit DJ und Lichtanlage und Live-Musik. Und da, die XT20 hat einen Spielzeugblitz so oben drin. Ne?
Den Notnagel, wenn nichts genau. anderes da ist.
Aber 12 mm in die Musiker rein, in die tanzende Menge rein, Langzeitbelichtung, auf den zweiten Vorhang geblitzt. Es, wie die Theorie war, so hat es funktioniert. Also da reicht ja der kleine Blitz, um zum Schluss das erste Pärchen oder den Klavierspieler einzufrieren. Ja, so. Die Kiste hat einfach funktioniert. Ja, so wie, obwohl ich null Erfahrung hatte, ich würde sonst niemals, ich mache ja keine Hochzeiten mehr, nur noch für ganz enge Freunde, wenn sie auf Knien dahergerutscht kommen.
Ich bin schon verheiratet.
Genau, ich habe keine Lust mehr darauf, das ist mir zu viel Stress, aber ich würde da ja niemals hingehen mit einer Kamera, wo ich nicht wenigstens 10.000 Bilder durch hatte und wo ich weiß, was ich tue.
Aber ich muss so schmunzeln, weil wenn ich mir überlege, dass du tatsächlich ja auf Fuji gekommen bist, um Sterne zu fotografieren und die Milchstraße. Und dafür auch das Equipment erstmal primär zusammengekauft
genau,
hast.
Genau, nur dafür.
Und dann zur Hochzeit kommst. Ich meine, im Elsass hat es auch Sterne gegeben für den Fall der Fälle.
Genau, ja, dafür hatte ich es eigentlich auch dabei. Aber um die Uhrzeit war ich dann nicht mehr in der Lage. Da war ich echt angestrengt nach dem Tag oder nach den zwei Tagen.
Aber da muss ich auch ganz kurz, war ich ja vor anderthalb Wochen war ich am Petersberg zur Intronisierung des Petersberger Prinzen und der Prinzessin. Und der Andi, der Prinz, hat irgendwann mal bei irgendeinem Deal, da war ein Kunde, der nicht zahlen konnte, eine 700D bekommen zur Zahlung. Hat keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Drückt es mir in die Hand, sagt, kannst du mir die irgendwie einstellen, dass es funktioniert? Und da habe ich die ihm eingestellt. Zweiter Vorhang, integrierter Blitz, genau das Gleiche. Und war total erstaunt, was das kleine Ding leisten kann.
Ja.
Wenn du nichts anderes hast, also Respekt.
Manchmal musst du dann durch. Ne? Mhm. Und was mir noch an Fuji gut gefallen hat, was ich selber schon erlebt habe, es gibt Firmware-Updates. Und die nicht nur Fehler fixen, die tatsächlich auch neue Features bringen. So, und das hat Fuji so ein bisschen kultiviert, machen mittlerweile auch andere, aber Fuji waren die ersten, die das quasi von Anfang an für ihre Kameras gemacht haben. Liegt vielleicht auch daran, dass sie halt das APS-C-Ding da auch komplett neu aufgebaut haben und auf den Markt wollten und dann Firmware-Updates hinterhergeschickt haben und die Leute das einfach cool fanden, dass nicht nur Fehler gefixt werden, sondern eben auch Features kommen, wenn man mehr entwickelt hat. Es gehen dann nicht immer alle Features, weil manchmal der Prozessor zu langsam ist, aber das, was sie rückwärts bringen können, bringen sie eigentlich auch rückwärts. Voll gut. Also
das heißt, wenn es für die XT4 ein Update, ein Firmware-Upgrade gibt, davon Funktionen auch bei der XT2 noch funktionieren können, weil der Prozessor es hergibt, bekommt es praktisch ein Teil-Update.
Genau. Von der XT4 zu XT2 habe ich es, wenn ich es jetzt richtig erinnere, nicht mehr erlebt, weil da ist einfach zu viel Power in den Prozessoren im Unterschied. Aber von der, wie die XT4 Updates gekriegt hat, hat die XT3 die mitbekommen.
Cool, ne? Sehr so. Cool.
Und also das war, es macht es mir einfach sympathisch und ich arbeite gerne mit den Geräten und tatsächlich, ich als alter Fotograf, sage ich jetzt mal so, der auf Film gelernt hat und der die Drehrädchen ohne jegliche, also das Elektrische in der Pentax MX war der Belichtungsmesser. Mhm. Fertig. Ja, so. Und das mag ich halt gern. Ich würde damit jetzt nicht in deine Aufgabe ziehen wollen und ein Konzert fotografieren müssen. Ja, so.
Ich könnte nicht schnell genug drehen, blind. Ja. Tatsächlich, das wäre so meine Überlegung.
Wobei, man, die hat zwei Räder, du kannst einfach auch umstellen und ganz klassisch auf die Räder legen.
Okay, cool. Ja,
also hat ein Daumenrad und ein Zeigefingerrad und du kannst das auch genauso wie herkömmlich machen. Aber dafür habe ich sie mir nicht gekauft. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, hier Stefan, ich bin jetzt auf einer Fastnachtssitzung, ich brauche einen zweiten Fotografen, der ein bisschen Atmo macht oder sowas, das würde ich mit dir hinkriegen. Weißt du, du machst hier, dass alle Reden sitzen und jede Übergabe von Orden und so und dass die Garden funktionieren und ich mache dir so ein B-Roll, das geht problemlos. Das andere würde, wie man bei der Hochzeit gesehen hat, im Notfall auch gehen, aber den Stress will ich mir nicht machen. Da gibt es dann vielleicht andere Möglichkeiten. Oder ich würde dann wenigstens eine XT4 nehmen, die natürlich von der Geschwindigkeit und vor allem was Autofokus angeht, eine andere Welt ist, ja, wie jetzt meine XT2. Aber dafür das, was ich mache, ist es perfekt. Und das ist auch für alle, die jetzt nochmal überlegen, abzugraden vom Handy oder überhaupt auch auf so Slow Photography Bock haben, wenn ich Lust machen konnte. Du kriegst halt so eine XT2 mit dem 18-55 Kit-Objektiv für unter 900 im guten gebrauchten Zustand.
Fair.
Und das ist einfach eine gute Qualität, was da hinten rauskommt. Ja? Und du, es ist ein Einstieg, und wenn du die XT20 nimmst, wenn du jetzt das Weather Sealing Net brauchst und das dritte Drehrad Net und so, dann kannst du nochmal 200 Euro sparen im Gebrauchtsektor. So habe ich mich da ja jetzt auch reingetastet. Blitze gibt's Fuji natürlich, aber da bin ich mal jetzt nicht mehr. Früher war ich immer am Systemblitz. Diesmal habe ich einfach einen Godox genommen, funktioniert perfekt. Also passt auch, ich habe Godox auch für die Panasonic gehabt. Und das Schöne ist, dass man halt jetzt den Panasonic Blitz fernsteuern kann mit dem, also den Panasonic Godox kannst du mit dem Panasonic Fuji fernsteuern. Das ist jetzt der große Vorteil. Du kannst die alten Blitze für so kleine Sessions einfach benutzen und nimmst den als Master und der andere ist Slave. So, dann gibt's noch eine Objektivfirma, von der ich noch nicht so viel gesagt habe, die auch sehr nice Sachen macht. Seven Artisans. Ich weiß nicht, ob die das was sagt.
Nein.
Manuel bisher. Chinesisches Start-up. Und die machen sehr hochwertiges Glas eigentlich. Die haben viel für Leica gemacht am Anfang. Und die Leute sind sehr erstaunt, was für wenig Geld da für Qualität rauskommt. Und von denen habe ich mir gebraucht für 100 Euro ein Fisheye. 7,5 Millimeter, das ist sogar ein volles 180 Grad, ein bisschen brutal. Also es hat ja nicht jedes Fischei immer die vollen 180 Grad. Du weißt gar nicht, wo du mit deinem Finger hin sollst, weil die immer im Bild sind eigentlich, wenn du sie nicht hinter den Rücken verkreuzt.
Füße ausstellen, Bauch einziehen.
Geht gar nichts. Blende 2,8, glaube ich. Ne? Und so ein Fischei ist jetzt halt sowas, das hat man gern als ambitionierter Hobbyfotograf, aber das macht ja 0, irgendwas Prozent deiner Bilder im Jahr aus. Dafür will ich keine 1.000 Euro ausgeben. Das habe ich 100 Euro gebraucht, geschossen. Ich finde auch, wenn man 200% reingeht, sieht man, dass die Mikrokontraste und die Schärfe und, aber ich bitte dich, 100 Euro, habe ich mir dann gesagt. Und jetzt war ich gerade vor ein paar Wochen im Europaparlament in Brüssel und das ist ja ein Rundbau und das schreit halt nach einem Fischei. Ja, so, also diese Aufnahmen kannst du halt nur mit einem Fischei machen, die genau so aussehen in so einem runden Parlament oder Treppen. Wir waren in Brüssel auch im Atomium, was ja alles Kugeln hat. Also da habe ich wahnsinnig viele Fischei-Aufnahmen gemacht, weil da brüllt es halt danach. Und dafür hast du das gerne mal mit dabei. Aber sonst ist das nicht in der normalen Fototasche. Aber es gibt halt die Möglichkeit, auch für wenig Geld, solche Spezialobjektive, das ist jetzt auch massiv schwer.
Das ist also wirklich Vollmetall,
genau.
Sehr wertig, hat ein gutes Gefühl. Aber ich habe schon mal gesagt, das Fischei ist eigentlich das letzte Objektiv, das man kauft, wenn man kein anderes mehr braucht. Jetzt redest du aber noch von deinem 70-300 und ich träume ja von einem 200-400, kann es mir noch nicht leisten, aber träumen darf man.
Träumen darf man. Ja, mein 70-300 ist schlicht und ergreifend nicht lieferbar. Fuji hat zwei neue Objektive zuletzt rausgebracht. Da ist auch ein ganz spannendes dabei. Das, glaube ich, steht auch schon auf meiner Liste.
Sobald Weihnachten.
Ja, aber es ist auch nicht lieferbar. Und zwar haben die was ganz Komisches rausgebracht. 27 mm 2,8 Pancake. Wenn du dir jetzt hier auf der XT20 ein Pancake vorstellst, das geht bis zum roten Ring. Ja, so, die geht dann wirklich in die Jackentasche, weil die auch nicht mehr aufträgt. Also auch eine kleine Jackentasche. Die ginge auch, wenn du noch eine ordentliche Jeans hast, hinten in die
Gesäßtasche, ja.
Ja. Und das erst habe ich gedacht, 27 mm sind umgerechnet 40. Nikon hat jetzt gerade einen 40 mm 2,8 rausgebracht als Festbrennweite. Und es gab früher bei Leica mal 40 mm. Und ich habe einen interessanten Bericht gelesen von einem Fotografen, der mich neugierig gemacht hat, weil der hat gesagt, das ist eine totale geile Brennweite. Gehst du einen Schritt zu, also ich gehe jetzt auf Vollformat, ja? Vollformat-Äquivalent ist 40 mm. Gehst du einen Schritt zurück, hast du einen 35 mm. Gehst du einen Schritt nach vorne, hast du einen 50 mm. Den Spruch fand ich geil.
Schön. Ich find absolut bemerkenswert ist ja dann, wenn so ein Pancake vorne drauf ist, dann kannst du ja wirklich, abgesehen von Street-Fotografie, hast du natürlich dann die Chance, einfach auch Reportage zu fotografieren, ohne dass jemand was merkt. Das fällt ja nicht auf, das nimmt ja auch keiner ernst.
Genau.
Ne?
Und das hat eine hervorragende Abbildungsleistung. Das gibt es schon lang, ohne Blendenring und ohne Weather Sealing von Fuji. Das ist halt eine ganz simple Linse auch. Da kann man jetzt ja auch nicht so viel kaputt machen bei 2.8. Das hat aber eine extrem hohe Bildqualität. Und das haben sie jetzt endlich mit einem Blendenring versehen, den ich ja so liebe. Und auch noch Weather Sealing, also wenn du das draußen stehen lässt. Super. Ja, steht noch. Auch ausprobieren würde ich es auf jeden Fall gerne. Ich befürchte, dass ich es dann kaufen will. Aber was noch das Must-Have ist, ist eben das Telezoom 70-300. Da warte ich einfach drauf, bis das rauskommt. Und ich schätze, das wird nächstes Jahr ein Projekt. Und dann hätte ich tatsächlich die Ausrüstung komplett für das, was ich brauche, für das, was ich mache. Aber hier steht noch eine Kamera. Du hast ja von Tribodies geredet. Und dann komme ich auch langsam zum Schluss meiner Ideen, die ich hier habe. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer können es noch ertragen. Beruflich mache ich viel Video. Und das muss man jetzt sagen, die X-T20 und die X-T2 können ordentlich Video, aber der Autofokus ist eindeutig älter.
Sodass, klar, das ist Augenerkennung, das genau. Mitführen,
ja. Er hat zwar, also hat Augenerkennung, die X-T2, aber die geht mal und die geht mal nicht. Und Gesichter erkennt sie gut, aber eben nicht so mega schnell. Ich habe damit neulich für einen Bürgermeister, also im Ehrenamt war ich da unterwegs, für einen Bürgermeister ein Grußwort für die Partnergemeinde gemacht. Das ist jetzt kein Problem. Also da, und da sieht man dann schon auch noch den Unterschied. Da habe ich hier die 80 mm Brennweite drauf gemacht und bin ein Stück weggegangen. Der stand vor dem Wappen und dann hatte ich aber trotzdem eine Freistellung und das Wappen war so verschwommen dahinter. Man konnte aber erkennen, dass es das Wappen war. So, das ist anders, wie wenn ich jetzt das iPhone genommen hätte. Ja? Wobei für so ein Grußwort, was nachher per Mail verschickt wird, hätte auch ein iPhone gereicht. Aber ich wollte es anders. Ja? Das geht mit einer X-T2 super, weil der steht da.
Der steht statisch, der bewegt sich nicht großartig. Ne? Ja.
So, die X-T2 hat auch einen Anschluss für ein Mikrofon, sodass du ein externes Mikrofon auf dem Blitzschuh, die hat eine große Klinke, eine richtige, also nicht eine Spielzeugklinke, okay. Sondern kannst du das Mikrofon einfach oben reinstecken, du kannst hinten pegeln und so. Also das ist schon nicht schlecht. Kann man wirklich, wenn man weiß, wie man mit umgeht, kann man mit der Technik schon auch einiges erreichen. Es geht halt leichter mit einer modernen Canon, mit einer modernen Sony oder mit einer modernen Nikon. Da musst du nicht so viel Ahnung haben. Da drückst du drauf und das Ding macht, was es will. Und der Sache fällt hinten übertrieben ganz gut raus. Man muss schon noch wissen, was man tut. Aber für so eine Situation hier, so ein Bürgermeister vom Wappen, da musst du eigentlich nicht mehr wissen, was du tust, wenn du so eine Kamera hast. Aber man sieht sich nie. Das Klappdisplay hatten wir ja gerade. Das geht nur nach oben und nach unten oder hochkant. Allerdings nur bei der X-T2 geht das hochkant 45 Grad. Und da hat Fuji letztes Jahr wieder einen sehr geschickten Schachzug rausgebracht, eine neue Reihe eröffnet, XS10. Die hat vom Flaggschiff X-T4 den Sensor und den Autofokus.
Okay.
Für die Hälfte des Preises ungefähr.
Ich wollte gerade sagen, aber preislich dann attraktiver?
Genau. Nicht weather sealed, nicht all die tollen Rädchen draußen, weil wenn du dir die anguckst, die sieht aus wie eine moderne Kamera, nämlich die hat das ganz klassische PSAM-Drehrad obendrauf und da ist nichts plus minus, nichts ISO, nichts Zeit einstellen, also so, dass es auch für Leute, die die gängigen Kameras gewöhnt sind, die
finden, auch für Umsteiger, sich, sag ja, ich mal, ne?
Finden sich hier sofort ja. Zurecht und die ist aber ein bisschen auf Video getrimmt. Die hat wirklich schöne Sachen dran, wie zum Beispiel, dass hier der Mikrofonanschluss, der ist hier höher gesetzt, sodass du so, obwohl das Mikrofon drin steckt, kannst du noch das Ding, das Display drehen.
Ah.
Also das ist ein Ausklappdisplay, was man nach vorne klappen kann und dann also und
dann komplett drehen
kann, ja. Sodass man sich selber sieht beim Vloggen zum Beispiel. Mhm. Und da kennt man ja immer das Problem, in dem Moment, wo man das Display dreht, knallt man an die Anschlüsse fürs Mikrofon und den Kopfhörer. Ja. Und der Kopfhöreranschluss ist leider hier unten, den könnten wir nicht dran lassen, aber beim Vloggen hast du ja keinen Kopfhörer drauf. Aber die haben zum Beispiel so Kleinigkeiten gedacht wie den Mic-Anschluss fürs externe Mikrofon.
Außerhalb des Drehbereiches genau, zu positionieren, so. Ja.
Nice. Solche Sachen, die haben hinten drauf, die modernen haben einen Joystick, wobei die X-T2 hat auch den Joystick, das ist jetzt auch ein Unterschied zwischen der 2er und 1er Reihe, die hat hier jetzt nur so ein Tastenwählrad, wie früher immer, die kleine, die große hat halt das Tastenwählrad und den Joystick, weil Joysticks sind schon ziemlich cool, um schnell auch Bildpunkte, also Autofokuspunkte zu navigieren, aber diese Kamera hat halt, die jetzt reden wir von der XS10, die ich eigentlich nur für Video einsetzt, weil sie, sage ich mal, wenn wir jetzt Sony, sagt ja jeder, sind die Videogötter, dann liegt Canon und Nikon ganz knapp dahinter, da kann man jetzt streiten, ich sage immer, man sieht es kaum noch, also eigentlich sind das die Dinger und dann, wenn die Sony 1 mit Sternchen ist, Canon und Nikon eine 1, dann ist hier diese Fuji X-T4 eine 1-. Also das geht mittlerweile richtig gut, aber sie sind nicht ganz oben, aber für wahnsinnig viele Einsatzzwecke wieder völlig ausreichend und du kriegst hier halt ein Paket, was den guten Sensor hat von der X-T4, was das Flaggschiff ist und den guten Autofokus hat, in einem kleinen, leichten Paket zum Mitnehmen. Ich habe da jetzt ein großes Objektiv dran, aber ansonsten ist es auch eine sehr kleine Kamera, die XS10, und funktioniert einfach. Du hast die gleichen Filmsimulationen, ja, wenn du sie nochmal als Body brauchst zum Fotografieren, passt halt wieder alles. Ich finde, die Fujis lassen sich auch im Menü gut bedienen. Da gibt es ja viel Kritik bei Sony. Die anderen beiden, Canon und Nikon, machen das auch super. Der ist es jahrelang gut gewohnt. Sony experimentiert ja manchmal recht heftig und nicht immer, die Nutzer sind nicht immer erfreut über die Bedienbarkeit. Aber das ist jetzt für mich so ein Umstieg zum Einstieg zu Fuji, weil es sich bedienen lässt wie die alten, sondern wie eine moderne Kamera. Aber ich will ja genau eigentlich das alte. Aber es ist halt die gute hybride Kamera für Foto und Video, sodass Fuji da jetzt auch etwas bietet. Und an der habe ich noch ein Objektiv, was recht interessant ist. Ein 1680 24-120 ist ja ein Klassiker, gibt es bei Canon auch, mit durchgängig Blende 4. Das ist einer dieser Klassiker. Ja, das hat Nikon, das hat Canon schon immer gehabt, als ein so ein Reisezoom, weathersealed. Gute Qualität ist halt relativ schwer. Ich werde nicht ganz warm mit dem Objektiv, obwohl es aus meiner Sicht sehr gut performt, aber ich mag doch diese kleinen Festbrennweiten und so. Aber mit dem Objektiv und der X-T2 dran war ich wirklich eine Stunde letztes Jahr im Winter oben an der Ebersburg in Schneeregen. Das Ding war klitsche, klatsche, nass. Ich wusste nicht einmal, wo ich es im Auto hinlegen sollte, weil mir das Auto leid getan hat. Und hey, das geht einfach. Also das tut's. Getrocknet, also im Auto, bis ich zu Hause war, und das funktioniert alles, die sind ganz gut abgedichtet. Und das ist natürlich, wenn du gerade im Schneeregen unterwegs bist, wenn du dann einen 24-120 hast, hast du halt viele Möglichkeiten. Da willst du kein Objektiv wechseln. Und ich habe nur einen Body, der weathersealed ist, das ist die X-T2. Und dann, da haben wir richtig geniale Bilder gemacht, mal so richtig bei Sauwetter draußen. Und dann brauchst du halt so eine Ausrüstung, wenn du das so machen willst als Landschaftsfotograf. Im Dunkeln, die ist angeleuchtet und so, es war einfach genial. Dafür ist das Objektiv super und zum Reisen ist es super, wenn du wirklich nur eins haben willst. Aber nimm's mal, das ist halt relativ schwer und das hängt dann nach vorne bei den kleinen Kameras, weil das Objektiv ist relativ groß für Fuji-Objektive und die Kameras sind halt oft klein. Wenn du es hier an die X-T2 machst, passt, dann ist die Balance gut. Ja, aber an der XS10, die eher so von der Größe her Richtung XT20-Reihe, XT30 geht, mit einem halt deutlich besseren Griff. Der Griff ist super, weil der so tief ist. Weil das kritisieren manche Leute an Fuji, diese alten Klassiker, ne, die 20, 30 oder die XT4, die haben halt fast keinen Griff, weil so sahen halt früher Kameras aus. Ja, es ist ja ein Retro-Design. Man kann dann Griffe dran kaufen, baut auf Fuji oder Fremdgriffe und so. Aber anyway, das ist nochmal so eine super Ergänzung, die aus meiner Sicht das System für mich jetzt abrundet. Und ich habe jetzt eine große Bandbreite. Ich kann sehr gut Video, ich kann sehr gut Fotografie. Ich habe von 7,5 mm bis 230 mm alles. Ich habe einen kleinen, ordentlichen Blitz. Ich kann Porträt, ich kann Weitwinkel, ich kann Landschaft. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben kein Makroobjektiv gekauft. Ich habe eine Zwischenringe gekauft und ich bin erstaunt, dass das ganz gut geht. Mit
Autofokusübertragung.
Genau. Das ist ja auch so ein Ding, wie also Makro und Fisheye oder sowas sind jetzt Sachen, die man auch nicht gleich am Anfang kauft. Es sei denn, man benutzt das Makro, hat ja oft auch eine gute Brennweite für Porträts. Mhm. Ja? Aber ich habe mich da dezidiert für diese 85 mm 1.8 entschieden, was keine Makrofunktion hat. Und dann werde auch kein Makro kaufen, weil ich bin jetzt nicht so der Makro-Fan. Und da tun es die Zwischenringe. Ja, so. Und so bin ich jetzt quasi, ich bin 3 Jahre jetzt bei Fuji und habe mir peu à peu, weil es ja nur ein Hobby ist und man auch noch andere Sachen im Leben finanzieren muss, habe ich mir immer versucht, intelligent dazu zu kaufen, auf den Gebrauchtmarkt zu gucken. Manches habe ich neu, manches habe ich gebraucht bekommen und bin jetzt wirklich sehr glücklich mit einer sehr breiten Ausrüstung, mit der ich einfach gerade Spaß beim Fotografieren habe und mit der ich bis auf mein Tele, was mir wirklich noch fehlt, ein gutes Tele, alles abbilden kann Und ich würde damit sogar jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Stefan, du würdest mir meine Hochzeit fotografieren oder so, dann würde ich lediglich noch einen großen Blitz kaufen. Weil ich habe nur so einen kleinen, einer relativ geringen Leitzahl von Godox, aber den gibt es auch mit größerer Leitzahl. Und dann, das wäre das Einzige, was mir für eine große Veranstaltung sozusagen, aber ich will es ja auch nicht mehr. Ich würde das wirklich nur als Notnagel tun. So, und ja, und das hat mir wirklich den richtigen Spaß wieder zurückgebracht zum Fotografieren. Und es sind meine kleinen Auszeiten von der Hektik des Lebens, des Alltags, wo ich mich eigentlich erhole.
Dann kommt genau der Begriff, der mich jetzt über die ganze Gesprächsdauer so ein bisschen beschäftigt hat und ich die ganze Zeit jetzt genau weiß, ich verkacke das Wort. Slow Photography.
Slow Photography.
Gell, das ist, das muss man erstmal zergehen lassen.
Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich habe mir das mal so überlegt in der Vorbereitung.
Ja, ich finde das sehr spannend. Das heißt, so Slow Photography guckt man natürlich dann auch erstmal primär nach einer Kamera, die gar keine hohe Bildserienfolge haben muss. Und ja, nimmt sich ja Zeit.
Ja.
Also ganz bewusst rausgehen, wieder bewusst zu fotografieren, sich mit dem Motiv auseinandersetzen. Peu à peu. Und wenn man am Ende des Tages ohne Bild nach Hause kommt, war es halt nichts.
Genau, ich hatte trotzdem meine Erholung.
Schick. Das ist ja, Wilfried ist ja auch so ein Fuji-Freund, hat ja Fotografieren Achtsamkeit. Das ist ja so seins.
Genau, in die Kerbe schlage ich bitte jetzt auch.
Ah ja, wirst du älter?
Ja.
Gut. Aber sehr, sehr schick. Und ihr lieben Hörer, ich weiß auch, Olli hat eine Fuji. Ihr kennt das. Ich würde mich wirklich mal freuen, wenn von euch dann auch mal was zurückkommt in der Richtung von, wie ihr euch dabei fühlt, warum oder wie ihr zu Fuji kamt oder ob ihr mit dem Stefan mitfühlen könnt und genau das Gleiche teilt. Weil ich weiß ja, dass Wilfried zum Beispiel sagt, er wird nie wieder wechseln. Also Fuji macht irgendwas mit den Benutzern. Und wenn ihr sehen könntet, was ich hier sehe, hier sitzt ein Stefan Will, der grinst. Also von der einen Ohrmuschel bis zur anderen Ohrmuschel. Wir haben Kopfhörer auf. Also selten habe ich ihn so ausgeglichen und strahlend gesehen wie heute.
Genau. Und ich hätte noch einiges vor. Es gibt, das habe ich bis jetzt noch nicht geleistet, weil das finde ich echt sehr teuer. Fuji hat ja so eine Retro-Serie rausgebracht, die X100. Das ist ein 23 mm Objektiv am Crop, also 35 Festbrennweite. Und die sieht halt aus wie die alten Leicas. Und das ist einfach jetzt schon ein Klassiker. Den gibt es jetzt in Version 5. Und das ist einfach auch ein Kultding. Also gerade für Street-Familie und so. Aber die liegt halt bei 1500 Euro nur für eine Kamera ohne Objektivwechsel und so. Ne? So, das ist mal so. Aber kann ich nicht viel zu sagen, weiß ich nur, würde ich auch gerne haben. Und dann ganz spannend, Fuji setzt ja voll auf APS-C. Die haben kein Vollformat, aber dafür, auch sehr spannend, haben sie ein Mittelformat, GFX-System. Mittelformat ist jetzt nicht genau definiert, welche Größe. Also der Sensor ist schon kleiner, als wenn man jetzt an Hasselblatt denkt oder so, an die Film-Hasselblatts. Aber er ist natürlich nochmal eine Ecke größer wie ein Vollformatsensor, aber in sehr kompakten Gehäusen verpackt und auch zu Preisen, die für Vollformat, also so, die fangen bei, wenn ich es richtig habe, so bei 5000 an und sind Buddies mit 50 oder 100 Megapixel. Halt sehr große Sensoren. Wenn du dann siehst, dass moderne Canons oder Nikons 40, 50, 60 Megapixel auf Vollformat haben und die haben 50 auf einem noch größeren Sensor oder 100, das macht was mit ISO-Rauschen, das macht was mit Kontrast, Mikrokontrasten und lauter so Zeug. Da kann man Physik halt an einem bestimmten Punkt einfach auch nicht überlisten. Da ist es einfach so. Und das ist auch ein super spannendes System. Ich würde es gerne mal probieren. Aber es gibt Landschaftsfotografen, die das mit rumschleppen. Das wäre nicht meins. Also ich brauche dieses Kompakte, aber finde ich super interessant. Entweder richtig groß Mittelformat oder APS-C und dazwischen in der Firmenpolitik einfach das Vollformat auszulassen.
Spannend, durchaus spannend.
Genau. Also das war jetzt so meine Geschichte. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, aber ich habe echt Spaß daran und würde mich auch freuen, wie der Michael gesagt hat, wenn wir Hörer haben oder wenn es Fragen zu Fuji gibt. Ich bin ja nicht jedes Mal dabei, ich packe das einfach beruflich nicht, aber ich bin gern nochmal wieder dabei oder ich kann vielleicht mal Antworten auch einsprechen, wenn ich zum Live-Termin nicht komme und der Michael leitet mir die weiter, dann kann ich mal was dazu aufnehmen. Ja, ich habe meine Begeisterung rübergebracht, wenngleich ich auch jetzt nochmal sagen möchte, die ganzen großen Kamerasysteme gerade. Und wenn man jetzt mal bei den Großen sagt, Sony, Canon, Nikon, Olympus, Panasonic mit einem anderen Konzept, mit Micro Four Thirds, kenne ich nun auch sehr gut, habe ich sehr viele Jahre lang eben benutzt. Man kann mit all diesen Kameras Slow Photography. Mhm. Man kann mit all diesen Kameras in den kreativen Prozess kommen. Man kann mit all diesen Kameras sich Zeit nehmen. Das ist jetzt eine Frage, die du und ich mir stellen muss, egal welche Kamera da liegt. Mir hilft es mit dem System. Es macht mir einen zusätzlichen Spaß. Aber letztendlich ist das auch so mein Werben. Ich bin ein totaler Technik-Nerd. Aber an der Stelle denke ich, ja, ich benutze auch ein Handy zum Fotografieren, aber es ist eine Art von steriler Fotografie. Mhm. Ja. Ich mag auch ganz ehrlich nicht die ganzen Sachen, die da gerade passieren mit, ich klebe mir meinen Himmel da rein und keiner sieht's mehr. Machen ja jetzt mittlerweile fast alle, nachdem einer angefangen hat. Dieses Foto hat einen Wert, weil ich um 3 Uhr morgens aufgestanden bin, mich rausgeschleppt habe,
gefroren habe. Das zum 5. Mal, weil es die ersten paar Mal nicht geklappt hat.
Ja. Mhm. Und dann ist dieser Sonnenaufgang und taucht den Himmel in Farben und vorne ist Nebel und es ist ein Feuerwerk der Natur. Das ist für mich dann Fotografie.
Da das reinzukleben,
das ist für mich kein erstrebenswertes Ziel. Ja, das mag in einer Agentur notwendig sein, wo es Zeit, tak, 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 der Kunde braucht das, ich muss das liefern, ich kann da nur einmal hin. Anyway, knall ich es rein. Meinetwegen, Business. Aber ich werbe gerade für das Hobby und auch für eine Kunst eher.
Für Zeit und Ruhe,
ja,
und sich mit dem Bild auseinanderzusetzen.
Genau,
ja,
das ist so.
Das da ist kommt dann die Botschaft. Frage, die ich immer mal wieder aufwerfe, wo fängt dann Fotografie an und wo hört sie tatsächlich auf, wenn laut Automatismen die Fotografie übernehmen.
Genau.
Super, ich fand das sehr spannend. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Und ich weiß jetzt eine ganze Menge mehr zu Fuji. Das heißt aber noch nicht, dass ich umsteige. Tatsächlich glaube ich aber, es macht wirklich Spaß. Also irgendwann gehen wir zweimal eine Runde spazieren und ich nehme einen in die Hand. Ich will mal an den Rädchen drehen. Ich will mal durchdrehen dürfen.
Das darfst du.
Das mache ich.
Michael, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Und es kommt irgendwann in der Vorweihnachtszeit die Folge. Ich wünsche allen wirklich schöne Weihnachten. Und falls euch jetzt ein Fotogeschenk in der Nase liegt und ihr wegen der Lieferengpässe das gar nicht kriegt, dann guckt doch mal am Gebrauchtmarkt. Vielleicht wird es ja eine gebrauchte Fuji.
Ja, und wenn jemand von euch so viel Gefallen an der kleinen Talkrunde hatte mit Stefan und ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ein 70-300, nimmt er gerne.
Das würde ich nehmen, aber das kriegt ja keiner.
Ja, Stefan, auch vielen lieben Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst. Du weißt, du darfst jederzeit immer wieder mit dabei sein. Du bist Gründungsmitglied des Podcasts, du bist ein langjähriger Freund, du bist Fotopodcaster. Du gehörst hier mit hin, immer dann, wenn du Zeit und Lust hast.
Vielen Dank und schöne Grüße nach draußen.
Danke, tschüss, bis bald.